Ihr müsst euch das so vorstellen, 1968 bin ich 17 Jahre alt, habe nie ein Gymnasium besucht und später auch keine Uni, bin also sowas wie autodidaktischer, ungebildeter Prolet. Was die damals versucht haben, die Studentenbewegung aufregend fanden und kein Abitur hatten, das war Erzieher zu werden. Das schien einen so ein bisschen angelehnt daran. In dieser Zeit gehen die Sachen völlig durcheinander. Also erstens lasse ich fast keine Demonstration des SDS und so weiter aus. Und zweitens weiß ich oft nicht genau, was der Gegenstand der Demonstration ist, sondern es gibt so ein Gefühl, dass man unbedingt an der Rebellion, an dem Nachfragen dessen, was jetzt ganz anders werden soll, teilnehmen möchte. Dazu gibt es auch ganz viele emotionale Elemente. Zum Beispiel findet man nirgends die Menschen so schön wie auf diesen Demos. Aus dieser Haltung und auch aus dem, was einem kulturell begegnet, versucht man in der Zeit sowas wie die Mischung von wildem Leben und subjektiv sich als Revolutionär bezeichnen. Revolutionär war das Wort, was wir für uns benutzt haben. Was bedeutet das? Wir haben in einer sehr großen Wohngemeinschaft oder Kommune gelebt, haben großen Genuss daran gehabt, sozusagen über die Welt und was richtig und falsch ist, zu philosophieren. Man hat teilweise gelesen, auch entlang der Frage, wie gut das mit dem Kiffen vereinbar ist. Also ich kannte den Anti-Düring ganz gut von Marx. Ich kannte die Kritik der deutschen Ideologie ganz gut. Ich habe natürlich Lukács verschlungen, Geschichte und Klassenbewusstsein. Und ich habe, was damals die bunten Bände waren, so gut ich das konnte, aufgenommen. Mein Favorit war Herbert Marcuse. Das hat ganz bestimmt damit zu tun, ich habe noch 2, 3 Bücher aus der Zeit in meinem Regal. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal begegnet ist. Wenn man ein ganz großes Problem hat, das alles zu verstehen, dann ist die Zahl der bunten Unterstreichungen übermächtig groß. So sehen die aus. Der großartige Text, der eindimensionale Mensch, den Thomas Ebermann vielleicht 78 für sich konspektiert hat, ist also ein Buch mit ganz vielen Unterstreichungen. Die Sehnsucht war, etwas zu verbinden, das, was man damals antiautoritär oder experimentell nannte. Also da kann man sehr viel drüber schmunzeln, weil nicht alles geklappt hat, aber weil es trotzdem richtig ist. Sowas wie Abschaffung der Eifersucht zum Beispiel ist nicht jeden Tag geglückt und auch nicht jede Droge war wirklich bewusstseinserweiternd. Aber so etwas zu lesen, zu demonstrieren und von der entsprechenden Musik zu schwärmen, also von Bob Dylan zu schwärmen oder Jimi Hendrix oder Janis Joplin, das hat versucht zusammenzugehen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich dieses Moment, wo der SDS noch Schulungsmappen hat, die sehr stark auch inspiriert sind von der kritischen Theorie. Dann kommt was, was ich nicht genau verstehe. Das bedeutet, es gibt eine Art Ansage, die ich verstehe. Wir können so flippig nicht machen. Die Lage in der Welt ist so ernst, dass wir uns diese Kombination, dass das eigentlich unangemessen ist, man hat dann auch schnell gesagt, kleinbürgerlich ist, und dass man jetzt sich entscheiden müsse. Darüber möchte ich nicht spotten, denn für viele war das ja auch wirklich nur so ein Geplänkel in jungen Jahren. Und aus diesem, jetzt muss es ernst werden, was durchaus was mit nachts nicht schlafen können zu tun hat und alle Emotionen, die man sich so vorstellen kann, gab es eine Debatte, deren Bestandteil ich war, müssen wir nicht statt diesen flippigen Kram zu machen, in Deutschland wieder eine kommunistische Partei aufbauen. Ich spüre, dass ich jetzt furchtbar verkürzt rede. Kommunistische Partei aufbauen bedeutete eigentlich so etwas wie aus der Geschichte der KPD lernen und von Lenin lernen. Die Lektüre änderte sich also ganz signifikant. Man beschäftigte sich damit, wie der subjektiv als am besten gelungene Erschaffung einer kommunistischen oder bolschewistischen Partei, über welche Auseinandersetzung mal gelungen ist, las also solche Texte wie Womit beginnen, was tun, Staat und Revolution, den 18. Primär und sowas und hat das mit großem Ernst betrieben und hat dadurch eine aus meiner heutigen Sicht bedauerlichen Bruch mit den vergrübelten Aspekten der kritischen Theorie vollzogen. Man änderte sich auch habituell sehr. Das heißt, man idealisierte sich viel zu sehr als Träger von Gewissheit, forsch auftretend, Fels in der Brandung gebend, zweifelsfrei sein. Also in diesem Bruch geht ganz bestimmt sowas rein wie ein Ressentiment gegenüber Intellektualismus. Dieses Ressentiment habe ich mitbetrieben. Also es gibt sozusagen ja auch Erinnerungs- oder theoretisch reflektierende Bücher. Eins heißt von Adorno zu Mao. Da ist einiges beschrieben, was auf mich zutrifft. Was bedeutet das? Erstens ein kultureller Bruch. Man trank plötzlich Bier und dazu, als wäre man der schärfste Gegner von LSD und sowas. Aber auch ein politischer Bruch, der Tatkraft ausdrücken wollte, statt an sich ranzulassen, wie manifest und unveränderlich die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, was ja auch eine Botschaft von Adorno und vielleicht abgemildert auch eine Botschaft von Herbert Marcuse war. Aber natürlich auch eine Botschaft war von den anderen, die uns als vergrübelt erschienen. Ernst Bloch zum Beispiel hat man da beendet. Man gründet also etwas, in meinem Fall den Kommunistischen Bund, das die Ambition hat, eine kommunistische Partei wieder aufzubauen. Die Lektüre transformiert sich selbstverständlich auch in Linienkämpfe der historischen KPD. Was war sozusagen die richtige Zeit der kommunistischen Partei? War es die Zeit des extremen Linksradikalismus, des Sozialfaschismus? Was für eine Gewerkschaftstheorie? Soll man in den Gewerkschaften arbeiten oder eine rote Gewerkschaftsopposition machen? Nun muss ich eins sagen, es ist gleichzeitig eine Zeit unglaublicher Zuversicht. Diese Zuversicht wieder hochzuholen scheint mir oft das Schwerste. Das heißt, selbst der herrschende Journalismus hat in Erwägung gezogen, dass revolutionäre Bewegungen in der Welt zu einer Destabilisierung, wenn nicht schweren Krise des Kapitalismus führen könnten. Ihr müsst euch also vorstellen, so alt wie ich bin, sehe ich zugleich sowas wie Vietnam. So eine Übermacht ist besiegbar. Und ich sehe sowas wie den Pariser Mai. Proleten können tatsächlich zum Generalstreik kommen und sich mit den linksintellektuellen oder linksradikalen Studenten verbinden. Wenn man diese "Es ist was möglich" Haltung nicht versteht, dann ist es rückblickend so, dass ich oder wir euch als verrückt erscheinen müssen. Das waren wir aber nicht, sondern die Erfolge, die wir hatten, sind gemessen an heute erstaunlich. Wir hatten zwei Schwerpunkte mit unserer Gruppe Kommunistischer Bund. Das eine war die Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Ich möchte nur sagen, es war eine antisozialpartnerschaftliche Linie. Eine nicht klassenversöhnerische Linie in der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Und der Kommunistische Bund hatte in Hamburg weit über 100 Betriebsräte mit eigenen Zeitungen, mit Betriebsgruppen. Wir waren wirklich gefährlich. Das klingt jetzt komisch, ich weiß. Das klingt komisch, wenn man die späteren Niederlagen kennt. Aber ihr müsst bedenken, mit so einer antisozialdemokratischen Linie hatten wir, ich arbeitete damals in der chemischen Industrie, solche Wahlergebnisse bei Betriebsratswahlen wie 35% bei Texaco, 30% bei Beiersdorf, 35% bei Colgate, 40% bei Reynolds, also große Betriebe. Selbstverständlich nicht alle. Und es gab einen wahnsinnigen Kampf der Gewerkschaften, des DGB, uns aus der Gewerkschaft auszuschließen. Binnen kurzer Zeit sind 200 Leute von uns aus der Gewerkschaft ausgeschlossen worden. Es gab nicht nur Berufsverbote, sondern wenn man sich dem nicht unterworfen hat, wurde man sehr, sehr massiv aus der Gewerkschaft ausgeschlossen, was ja auch immer bedeutete, freigegeben zur Entlassung. Ich möchte also bei allen Fehlern, die ich durchaus betone, sagen, das war nicht schlecht. Wir hatten hier in Hamburg so eine Veranstaltung 1974 für Betriebsgruppen, die aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wurden, wegen der Ablehnung von Sozialpartnerschaft und Betriebsverfassungsgesetz, der Verpflichtung von Kooperation und Verschwiegenheit. Zu so etwas kamen damals 6.000 Menschen in die Ernst-Merck-Halle. Wir waren nicht blöde Kinder, über die man heute lächelt, sondern auch die Repression hat uns besiegt. Und zweitens war hing unser Herz natürlich am Internationalismus. Das waren die beiden Beine, auf denen wir gingen. Mit allergrößtem Enthusiasmus natürlich dieses Schaff 2, 3, viele Vietnam. Eine überragende Bedeutung, die Niederlage der Linken in Chile. 1973 bis 22. Es ist das erste Mal, dass man Leute aus dem Exil kennt, die dann kurze Zeit später tot sind und sowas. Also, dass man das ernsthaft und mit Emphase vertreten hat, ebenso die überragenden Hoffnungen, dass in Portugal etwas gelingen müsse, was den Sozialismus in Westeuropa wieder möglich macht. Auch zu solchen Veranstaltungen kamen 8000 Menschen. Also es war nicht so klein, nicht so, guckt da nicht drauf zurück, dass da verrückte Sekten agiert haben. Trotzdem hatten wir natürlich dadurch theoretisch festgeklopfte Prämissen, die uns ganz stark eingeengt haben. Erstens, kommunistische Partei wieder aufbauen, schien uns eine Selbstverständlichkeit zu sein, das Proletariat als revolutionäres Subjekt sozusagen vor jeder Theoriebildung zu akzeptieren. Aus dem Marxismus kommt, aus dem Leninismus kommt. Und zweitens, durch den Internationalismus haben wir eine Art Wir konstituiert, Bestandteil von etwas zu sein, bei dem die Euphorie oder die Emphase oft größer war als die kritische Reflexion. So ein Begriff wie nationale Befreiung ist sehr selten reflektiert worden. Wenn ich sowas erzähle, ist immer furchtbar gefährlich, sich selbst als zu naiv darzustellen. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war dann ja Redakteur der Zeitschrift Arbeiterkampf, dass wir ziemlich ausführlich dargestellt haben, die Position von Rosa Luxemburg zur polnischen Frage, was ja bedeutete, dass man eine Autorin kannte und schätzte, die von nationaler Befreiung gar keine gute Meinung hatte, die damit auch in der damaligen historischen Sozialdemokratie isoliert war. Das kämpfte also irgendwie in uns und wir waren sehr bemüht, das, was uns dünkte, der linke Flügel von solchen afrikanischen Befreiungsbewegungen wie MPLA oder Frelimo oder anderen zu sein, aus Mosambik und Angola, den linken Flügel, den man erkennen konnte, an Haltung zum Privateigentum und an Haltung zu, wie kollektiviert die Landwirtschaft sein soll und so. Dies Ganze ist in eine Krise geraten. Das heißt, es kommt erstens was Neues. Also ich möchte unbedingt sagen, durch dieses Wir und durch die Tatkraft machen wir zwei Sachen, die heute bei mir für die falschesten überhaupt angesehen werden. Dieses Wir bedeutet gleichzeitig, dass die alte linke Position der freundschaftlich-solidarischen Verbundenheit mit Israel zugunsten einer Position der sogenannten Solidarität mit den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, die im Regelfall gegen Israel positioniert waren, einherging. Und was in der Zeitung, deren Redaktion ich angehörte, dazu zu lesen ist, kann man heute nur mit Bedauern und auch mit einer Position Scham zurückziehen. In Wortwahl und in der Sache unangemessen, was wir da geschrieben haben. Gleichzeitig geht das natürlich auch einher mit der damals kursierenden großen Hoffnung, ein verkrusteter Sozialismus. Ich glaube, wir haben zur Sowjetunion damals gesagt, Klassenherrschaft neuen Typs möge ersetzt werden durch etwas Besseres. Und das haben wir in Kuba und in China verortet. Dieser Fehler, diese Emphase für die Kulturrevolution ist ebenfalls etwas, was heute komisch wirkt. Aber wenn ich Zeugen aufrufe, um mich ein bisschen zu entschuldigen, muss ich sagen, diese Schwärmereien hat Herbert Marcuse geteilt, hat Jean-Paul Sartre geteilt und so weiter. Also diese Hoffnung, es möge da etwas sein, was der bürokratischen Erstarrung oder der Klassenherrschaft neuen Typs entgegengesetzt ist. Er war allgegenwärtig und ich bin da sozusagen mit reingeraten, diesen Fehler zu vollziehen. Wir kommen in eine Krise, das hat zwei Gründe. Einmal gibt es das, was man später neue soziale Bewegungen nennt. Das heißt, unser Spektrum Internationalismus und Betriebsarbeit wird gigantisch aufgesprengt durch sowas wie Anti-AKW-Bewegung und Frauenbewegung und Häuserkampf. Irgendwie ist der Titel unserer Zeitung geradezu symbolträchtig, anachronistisch. Unser, das heißt Arbeiterkampf, aber unsere Emotion und Intellektualität dreht sich um Anti-AKW und Häuserkampf. Und zum ersten Mal entstehen in solchen Gruppen sowas wie Arbeitsgruppe Schwule und Lesben und das alles fasziniert sehr. Wir verheddern uns mit der Sache, jetzt bauen wir wieder eine kommunistische Partei auf. Und zweitens gibt es einen Moment, wo wir alle nicht weiter wissen. Das ist für mich 77, 78. Wir hatten zeitweise das Konzept, so eine Massenmilitanz in der AKW, Anti-AKW-Bewegung zu befördern. Es waren ja auch ziemlich große Schlachten, die da geschlagen wurden. Und diese Möglichkeit ist 77 erloschen. Das heißt, die Niederlagen waren so heftig, dass wenn man noch Tassen im Schrank hat, man erkennen konnte, es geht nicht mehr zu steigern. Tausenden und Abertausenden Menschen ist eine Repression begegnet, die sie in ihrem Leben nicht eingeplant haben. Wir alle planen ja sozusagen ein bisschen ein, was uns passieren kann. Ordnungsstrafe oder Hausdurchsuchung oder vielleicht ein Gerichtsverfahren oder auf der Demo was auf die Schnauze kriegen. Und was da rund um Kalka passiert ist, in dieser Kombination deutscher Herbst, RAF-Fahndung und Massenmobilisierung gegen AKWs, ging weit über das hinaus, was die Leute für ihr Leben eingeplant haben. Das heißt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Tausende und Abertausende haben in entsicherte MPs geguckt, obwohl sie zu einer Anti-AKW-Demo wollten. Und es war uns wirklich klar, das können wir nicht mehr steigern. Es gibt nichts mehr, wo man gewinnen kann. Die repressive Macht des Staates ist zu groß. Aus dieser Mischung von nicht weiter wissen und dem starken Gefühl, einer Repression ausgesetzt zu sein, kam ein Teil von uns, zu dem ich gehörte, zu der Auffassung, wir müssen so etwas wie Isolierung oder gesellschaftliche Marginalität überwinden. Wir müssen innergesellschaftlichen Diskursen präsent sein. Das hat uns dazu geführt, in Hamburg 1978 die Bunte Liste zu gründen. Die hat dann 3,5% bekommen, war deutlich links von den Gründungsversuchen der Grünen und hat uns schließlich dazu geführt, ich glaube ab 1980 oder 81 sozusagen den linken Flügel der Grünen zu machen. Hier in Hamburg die GHL und ich war da dann dabei und der erste Fraktionssprecher und so etwas. Auch da möchte ich sagen, man gerät in das rein, das stimmt. Aber lass uns nicht so tun, als wären wir naiv. Natürlich kannte ich die Schriften und ich kannte ihn persönlich von vielen Podiumsdiskussionen, so ein Autor wie Johannes Agnoli, dem großen Warner vor dem Weg in die Parlamente, in seinem Buch Die Transformation der Demokratie. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, wir waren befreundet. Und er war der Meinung, Thomas, du machst da was falsch. Ich kann dir vorher sagen, wie es ausgeht. Ich habe irgendwie auf 20 Podiumsdiskussionen gesagt, Johannes, du musst dir ja keine Sorgen machen, wenn du recht behältst, haue ich da wieder ab. Es ist dann ja nach einigen Jahren auch so gewesen, das heißt, als klar war, dass die Grünen eine... Ach, ich will wenigstens sagen, ich glaube, von diesen ersten 2, 3 Jahren GAL-Politik, auch im Rathaus, kann man sowas lernen wie, nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, aber wie könnte es aussehen, eine nicht konstruktive Parlamentspolitik zur Unterstützung von Gesellschaftskritik außerhalb des Parlaments zu installieren. Das war eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit. Es war insofern eine gute Zeit, als dass wir zwar diese Blödsinn mit der Tolerierung gemacht haben, aber doch sehr viel nach der Maxime seit Sand im Getriebe, nicht Öl, agiert haben. Es war insofern eine gute Zeit, als dieses Moment, man ist verhasst und bekannt, wahnsinnig gut gelaufen ist. Also wenn ich überhaupt sagen darf, bei all dem Mist und den Fehlern, die ich gemacht habe, was richtig gut war, war sowas wie Thomas Ebermann beleidigt Helmut Schmidt und kriegt 40 Morddrohungen. Und die Bild-Zeitung macht das auf Seite 1 auf. Der wurde Ehrenbürger in Hamburg und unser parlamentarischer Geschäftsführer hat rausgekriegt, da darf man eine Rede halten und das ganze Hamburger Bürgertum war da und ich durfte eine halbe Stunde reden und ich hatte einen klitschnassen Rücken und sogar vorne war mein Hemd irgendwie schweißdurchtränkt. Aber ich habe es gemacht und dieses Gefühl, hier hast du in die Suppe gespuckt. Hier hast du nichts realpolitisch erreicht, aber hier hast du einen Konsens durchbrochen. Das ist, glaube ich, sozusagen der Kern der Rebellion, den man bis heute gut finden kann. nicht alles, was wir gemacht haben, war klug. Und es ist ja auch eine wahnsinnige Gefahr, da sehr, sehr schnell den parlamentarischen Kretinismus zu erleben. Also wenn ich aus der Zeit was Schambesetztes sagen soll, würde ich sagen, ich habe wirklich nächtelang den Jahresbericht des Landesrechnungshofes gelesen. Also in der Zeit hätte ich wirklich lieber auf die guten alten Drogen zurückgreifen sollen. Aber also natürlich weiß man für eine gewisse Zeit nicht genau, wie viel muss man da investieren. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre begreift die Gruppe, der ich angehöre, dass wir bei den Grünen verloren haben. Es gibt die typischen Angebote. Die Partei hat mir angeboten, mich zu ernähren als interessanten Intellektuellen, aber als machtlosen Arsch. Und natürlich geht man dann. Seitdem ist ein Einschnitt. Wenn ich mein politisches Erwachsensein zusammenfassen darf, so würde ich sagen, bis ungefähr 1988, 89 gehörte ich Versuchen an, gesellschaftliche Hegemonie zu verschieben. Vielleicht sogar der Hoffnung an, irgendwann die Machtfrage stellen zu können, auch wenn es sehr fern war. Ab 1989, 90, ab diesem, jetzt machen Sie auch den von mir nicht geschätzten Realsozialismus noch platt. Jetzt muss ich im Alter von 40 auch noch dieses Pack unterm Brandenburger Tor erleben und kurz danach Hoyerswerda und Lichtenhagen. Ein unglaublicher Zerfallsprozess setzt ein. Kein Linker, der sich nicht selbst betrügt. Der Selbstbetrug besteht ja immer darin, dass man die Rhetorik nicht wechselt. Und zu jeder Zeit sagt, auch jetzt bestehen gerade Chancen und Gefahren. Also die Chancen- und Gefahren-Rhetoriker sind meine strategischen Feinde, weil die nie bestimmen wollen, dass es auch mal eine regressive oder depressive Zeit für linksradikale Politik geben kann, sondern immer sonnigen Gemüts sein müssen. Konnte man 1989, 90 sagen, das ist sowas wie eine historische Niederlage, ich weiß nicht weiter. Und seitdem arbeite und publiziere ich negatorisch. Es ist etwas völlig anderes, wenn man, ob bewusst oder unbewusst sozusagen, im Hintergrund bei einem Gramsci oder Vergleichbares ist. Also Hegemonien in der bürgerlichen Welt zugunsten eines Übergewichts oder eines steigenden Gewichts der Linken zu vollziehen. Oder ob man sagt, nein, in trostlosen Zeiten bin ich in der Welt, um ein paar kluge Wahrheiten durch eine Zeit zu tragen, die einfach idiotisch ist. Im Großen und Ganzen entwöhnt man sich dann, sozusagen graduell zu sein. Graduell sein heißt sowas wie, ich bin gegen die deutsche Wiedervereinigung nach der Modalität, wie Helmut Kohl sie will, aber ich wäre dafür, wenn eine andere Modalität entstehe. Eine typische Position damals der Linkspartei, kein Anschluss unter diesem Paragraphen. Also die negatorische Position dazu ist, es gibt keinen Paragraphen, der sinnvoll ist, dieses Pack auch noch wieder zu vereinigen. Meine Utopie, dass Polen an Holland grenzt, ist im Moment nicht zu verwirklichen. Aber deswegen muss ich nicht irgendwas auch noch an der Vereinigung, an der Wiedervereinigung gut finden. Dieses Nicht-Graduell-Sein bezieht sich dann auch auf so etwas wie eine große Debatte zwischen Verfassungspatriotismus und völkischem Patriotismus. Dass man eher ausdrückt, nein, ich publiziere gegen jeden Patriotismus und bin in so einem Streit nicht Partei oder pro-westlich gegen Gerd Manufil. Nein, ich publiziere gegen beide und gebe mir Mühe, dass wenigstens Denken in der Gesellschaft vorhanden ist. Und vielleicht sage ich das zuletzt, weil das heute vielleicht das Relevanteste ist, Deregulierung versus Linkskeynesianer. Das ist die heutige Hauptkonstellation in der Gesellschaft zwischen links und rechts. Und ich bin Feind dieser Konstellation. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, theoretisch bin ich überzeugt, dass der Keynesianismus die kapitalistischen Krisen nicht lösen kann. Mit Paul Mattig sozusagen gegen die Keynesianer kann ich argumentieren. Ich glaube, der Keynesianismus verschiebt die Krisen nur und dann werden sie sich massiver entladen. Aber die andere Frage, und damit will ich schließen, weil das scheint mir die Substanz zu sein. Wenn Keynesianismus funktionieren würde, wenn also Kaufkraft stärken und Geld ist genug da und wie der ganze Blödsinn so genannt wird, funktionieren würde, muss man sich die Frage stellen, ist dann die Welt trotzdem eine Hölle oder nicht? Das heißt, ist die Sehnsucht Es möge noch mal so sein, wie zur Zeit von Helmut Schmidt in den 70er Jahren. Irgendwas Emanzipatorisches, oder haben in dieser Zeit Menschen, die ihr Leben als Lohnabhängige verbringen mussten, ja teilweise bis heute, das gesamte Leben verpasst. Zerschlägt Kapitalismus Leben. Nicht im Sinne von Armut, nicht im Sinne von Krieg und Bombe, sondern begreifen wir die Verfasstheit der Gesellschaft so, dass sie uns, auch wenn sie funktioniert, im engsten Wortsinne um alles betrügt. Ist es wahr, dass die konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft in die überwiegende Zahl der Subjekte eingeht, sie hässlich macht, ihnen verunmöglicht, miteinander zu sprechen? Stattdessen kommunizieren sie, was bekanntlich ungefähr das Schlimmste ist, etwas schlimmer als die Hölle. Sie sozusagen ihre Kommunikation über instrumentelle Vernunft, über Berechnung austrägen lässt, über Vorteile. Das heißt, die Kernfrage ist, reicht eine Autobahnfahrt von Hamburg nach Bremen, um nach einer solchen Autobahnfahrt zu sagen, mit dieser Gesellschaft bin ich total verfeindet, denn man sieht da ja alles. Das Drängeln, das Linksüberholen, das Hupen, die Lichthupe. Reicht eine U-Bahn-Fahrt und einen Blick in die Gesichter, um zu sagen, es ist mir scheißegal, es ist mir nicht scheißegal. Aber ob du Hartz-IVler bist oder eine 50-Stunden-Woche, ich sehe dein Unglück. Das heißt, ist es richtig zu sagen, wir sind verfeindet mit der Marktwirtschaft oder der kapitalistischen Verfasstheit der Gesellschaft, ob sie funktioniert oder nicht. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, weil ich über sie auch sagen kann, dass sie unfähig ist, die Menschheit zu ernähren. Wir wissen um die Zahl der Hungertoten jedes Jahr und derer, die an medizinischer Unterversorgung sterben. Oder weil ich weiß, dass der Kapitalismus periodisch sich in Krisen entlädt, weil er ja Produktionsmittel zerschlagen muss, um ein neues Akkumulationsmodell installieren zu können. Oder sage ich, ich bin verfeindet mit dieser Gesellschaft, auch wenn es Leute gibt, die sagen, sie könnten ihre Krisenzyklen abmildern oder abschaffen, weil die konkurrenzhafte Organisation der Gesellschaft, die Notwendigkeit voranzukommen, die Notwendigkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen, dazu führt, dass die Mehrheit der Menschen als Reflexionsform von Produktionsverhältnissen enorm hässlich werden. Wenn das Zweite richtig ist, dann kann man gern in der Linken sein, weil da jedenfalls in winzigen Fingerhutpositionen sowas vorkommt wie die Überwindung dieser Hässlichkeiten. Das heißt, meine Bilanz ist, eigentlich habe ich nichts erreicht, diesen 40 Jahren Politik machen. Aber der Lohn war, dass ich wirklich ein paar richtig tollen Menschen begegnet bin. Und ich finde, das muss ausreichen.